Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Die Erde ist keine Scheibe, sondern eine Kugel. Als endgültiger Beweis dafür gilt heute die Weltumsegelung von Magellan vor 500 Jahren. Eine Forschungsreise, in der manche auch den Beginn der Globalisierung sehen. Wir sprechen gleich darüber mit dem Historiker Christian Justmann. Global ist auch die Biennale Sur aufgestellt, die Biennale des Südens. Sie wird zwar von Buenos Aires aus organisiert, findet aber in über 20 Ländern statt, und zwar nicht nur in Südamerika. In Kairo ist dem 2006 gestorbenen Literatur-Nobelpreisträger Naguib Mahfouz jetzt ein Museum gewidmet. Und beim Festival Tanz im August in Berlin standen am Eröffnungswochenende die Frauen im Zentrum. Zunächst aber soll es um Ferdinand Magellan gehen, und zwar im Rahmen unserer Sommerreihe über Wendepunkte. Vor 500 Jahren ist der portugiesische Seefahrer unter spanischer Krone zur ersten Weltumsegelung aufgebrochen. 5 Schiffe mit über 230 Mann waren beim Aufbruch dabei. Magellan und seine Crew entdeckten dann die Magellanstraße und überquerten anschließend als erste Europäer den Pazifik. Als sie nach über 2 Jahren auf den Molukken ankamen, da war Magellan selbst schon ein halbes Jahr tot. Beim Versuch, eine philippinische Insel zu erobern, war er von Einheimischen getötet worden. Immer wieder gingen auch Schiffe verloren und von der Crew überlebten gerade einmal 35 Mann die Erdumrundung. Der Historiker Christian Justmann hat ein Buch über Magellan geschrieben und auch eines über den Wettlauf zum Südpol Anfang des 20. Jahrhunderts. Durch solche Forschungsreisen, Herr Justmann, verschieben sich ja die Grenzen des Wissens und damit verändert sich natürlich auch die Wahrnehmung der Welt. War denn die Erdumrundung unter Magellan vor 500 Jahren genauso bedeutend wie die Mondlandung vor 50 Jahren?
Das ist die Frage, ob wir jetzt versuchen, die Perspektive der Zeitgenossen einzunehmen oder wie wir das aus der Rückschau beurteilen. Also Magellan hatte selber nie vor, die Erde zu umrunden. Sein Ziel war, eine westliche Route zu den Gewürzinseln zu finden und auf derselben Route nach Möglichkeit auch zurückzukehren. Auch die Tatsache, dass die Erde eine Kugel ist, das war im spätmittelalterlichen Weltbild völlig selbstverständlich. Ja, in diesem aristotelischen, ptolemäischen, ja, nach dem Geographen Ptolemäus, Weltbild war die Erde eine Kugel. Das hat man also einfach vorausgesetzt. Die Erdumrundung ist ein Zufallsprodukt gewesen. Sie haben gesagt, Magellan ist gestorben auf dieser Reise. Und die Überlebenden mussten irgendwie nach Hause kommen. Und gegen die Passatwinde im Pazifik zurückzufahren, das war extrem schwierig. Ein Schiff ist daran auch gescheitert und ein anderes Schiff hat es auf der sich aufgrund des Windes anbietenden Route nach Südwesten Richtung Indischen Ozean versucht und es dann auch geschafft. Und so kam sehr überraschend diese erste Weltumrundung zustande. Und die Zeitgenossen haben das natürlich dann gleich bemerkt, dass da was historisch Bedeutsames passiert ist. Aber interessant ist die Bewertung, die sie dem gegeben haben. Ja, es war für die Humanisten, die Gelehrten zur Zeit Magellans, nicht ein Beweis jetzt, dass die Erde eine Kugel ist, sondern es war ein Beweis dafür, dass sie und ihre Zeit nun endlich die Antike, die Griechen, die Römer überflügelt hatten. Ja, dass sie Größeres geleistet hatten als die Antike, die sie so bewunderten. Und wenn wir aber jetzt zurückschauen, sehen wir in diesem Ereignis einen Meilenstein oder einen Startpunkt dieser Globalisierung, die für uns heute unseren Alltag und unser Leben so stark prägt. Ja. Magellan war der Erste, der diesen Pazifik überquert hat. Jahrzehnte später ist es dann auch gelungen, über den Pazifik zurückzusegeln und dann so ein ganz dünnes Handelsfädchen, ja, so einen ganz dünnen Faden herzustellen. Da fuhr eine Galeone sozusagen einmal im Jahr hin und her und hat zwischen den Philippinen und Mexiko Handel getrieben. Aber das waren die Anfänge. Deswegen bewerten wir das aus der Rückschau ganz anders, als Magellan und seine Zeitgenossen das getan haben.
Wenn wir mal unsere Perspektive beibehalten, was waren denn dann bisher die Meilensteine aus Ihrer Sicht jetzt, die unser Weltbild verändert haben?
Naja, die große Revolution findet quasi zeitgleich statt. Also ein Zeitgenosse Magellans ist Kopernikus, mit dessen Namen die kopernikanische Wende verbunden ist. Das heißt, der Wechsel von einem geozentrischen zu einem heliozentrischen Weltbild. Magellan war noch völlig in diesem geozentrischen Weltbild, ich sage jetzt nicht gefangen, sondern das war einfach das Weltbild, das auch von der Kirche aus so unterstützt wurde. Das heißt nicht, dass die Erde eine Scheibe war. Die Erde wurde als Kugel wahrgenommen, aber sie war der Mittelpunkt des Universums. Weiterer Name ist Kepler, Johannes Kepler, Tycho Brahe, ein dänischer Astronom und dann schließlich Galileo. Und völlig zu Ende gedacht hat das dann Isaac Newton im 18. Jahrhundert. Das heißt, es ist also eine Revolution, die sich über 200 Jahre hinzieht und an deren Ende dann auf einmal nicht mehr die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt des Weltalls steht. Ja, der Prozess ist dann natürlich weitergegangen. Inzwischen wissen wir, dass die Erde nicht einmal der Mittelpunkt des Sonnensystems und die Sonne auch nicht der Mittelpunkt der Milchstraße und die Milchstraße nicht der Mittelpunkt des Universums ist und so weiter. Aber dieser Prozess vollzieht sich in der Zeit. Und ich denke, das ist mal die erste Revolution gewesen und es war auch nicht die letzte, ne? Weil im 19. Jahrhundert hat sich dieser Prozess der Wissensaneignung dann ja nochmal enorm beschleunigt und ausdifferenziert und hat andere Gebiete ergriffen, also die Vorstellung der Zeit, ja, wie alt ist die Welt überhaupt, dann natürlich im Bereich der Physik, die Elektrizität und auch im Bereich der Geografie, ja, also die vollständige, ich sag mal, Erkundung der Welt, die passiert dann ab Ende des 18. Jahrhunderts durch Reisen wie die von Bougainville, von James Cook. Und die Weltumsegelung, die im Jahrhundert der Aufklärung im 18. Jahrhundert gestartet wurden.
Wenn wir mal Magellan nehmen, von Magellan über Alexander von Humboldt, auch Scott und Amundsen. Was sind denn die Motive für solche Entdecker gewesen? Was hat die angetrieben?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich sag mal so, es gibt so eine Erzählung des Wissensfortschritts, die so ein bisschen darauf hinausläuft, als wären all diese Menschen, und zum Großteil waren es auch Männer, in dieser Zeit von diesem Ideal angetrieben worden, das Wissen zu vermehren. Also in der Zeit Magellans würde ich behaupten, dass das eher ein zweitrangiges Motiv war. Magellan war, soweit wir das rekonstruieren können, von dem, was wir wissen von ihm überhaupt. Der Mann hat ja kein Tagebuch geschrieben oder sich sonst über seine Motive geäußert. Wir können das nur ein bisschen rückschließen aus Testamenten und solchen Dingen, aus Verträgen, die er gemacht hat. War der Ersten sehr stark religiös geprägt. Ja, also er hat dieses Ideal verfolgt, die ganze Erde sollte eigentlich christlich werden, missioniert werden. Das war, denke ich, ein zentrales Motiv. Und das Zweite war so ganz schnöde Gier auch nach Profit. Er war in ganz engem Kontakt mit Kaufleuten. Er war in Kontakt mit königlichen Beamten. Das waren Politstrategen, wenn man so will. Ja, Menschen, die sich überlegt haben, wie sie die Macht ihres Königs vergrößern, die Einkünfte ihres Königs vergrößern. Also diese Entdecker dieses heroischen Zeitalters der Entdeckung von, ich sag mal, Kolumbus, Da Gama, Magellan, um ein paar große Namen dazu nennen, die sind ganz stark von dieser Kombination von religiöser Überzeugung und diesem Streben nach Profit geprägt. Und wenn wir jetzt mal springen ins 20. Jahrhundert zu Scott und Amundsen, da haben wir so zwei Akteure, die ja darum wetteifern, wer als erster diesen Südpol erreicht, diesen Punkt, ja, wo die Erdachse sich mit der Erdoberfläche schneidet. Und das ist ein, ich sag mal, wissenschaftlich gesehen nicht sehr bedeutender Punkt. Ist natürlich spannend zu erforschen, was ist da in dem Eis drin und so weiter, aber das war damals noch gar nicht das Thema, sondern dieses Ziel, diesen Pol zu erreichen, das war ganz eindeutig ein Wettlauf zwischen Nationen, dass junge Norwegen, das große britische Weltreich miteinander konkurriert haben und als dritter Faktor da drin hat die Presse damit gespielt. Es ging einfach darum, Sensationen zu produzieren. Nun, bei Scott, der wirklich auch wissenschaftliche Interessen hatte, sind diese Sachen in der Wahrnehmung oft fast untergegangen.
Und es war ein Wettlauf, im Grunde ja so ein bisschen auch wie zum Mond.
Ja, genau. Also als ich damals dieses Buch geschrieben habe über Scott und Amundsen, habe ich ganz oft an diese Mondlandung gedacht, weil die was ganz Ähnliches eigentlich auch ist, ne? Also natürlich war das auch ein wissenschaftliches Programm. Aber warum die da so viel Geld reingesteckt haben und Tausende von Menschen dort gearbeitet haben und Milliarden von Dollar und auf der sowjetischen Seite von Rubeln da rein investiert haben, war natürlich der Hintergrund, war diese Konkurrenz zwischen den beiden Machtblöcken im Kalten Krieg.
Zuerst waren es also die Meere, inzwischen das All. Aber was gibt es denn überhaupt noch zu entdecken heute, was unser Weltbild derart verändern würde?
Das Weltall ist natürlich die eine Richtung. Da wird ja auch viel diskutiert, dass man den Mars zum Beispiel mal mit einer bemannten Raumfähre erreichen will. Dann ein weiteres ganz spannendes Feld, wo wir ganz wenig drüber wissen, auf der Erde selbst, sind die Ozeane, ja, die Tiefsee. Aber ich denke, dass dieses Konzept dieses Entdeckens durch Erobern auch ein sehr problematisches Konzept ist. Ja, und Sie haben vorhin den Namen Humboldt genannt. Vielleicht sind wir jetzt eher an einem Punkt, wo wir uns weniger fragen sollen, was wir jetzt als Menschen noch alles erobern können, als wie wir mit den Folgen davon zurechtkommen. Und bei Humboldt geht es ja ganz stark darum, nicht nur Wissen zu sammeln, sondern dieses Wissen auch irgendwie zusammenzudenken und zu vernetzen. Und ich glaube, das ist heute die große Herausforderung, nicht einzelne Dinge zu entdecken, irgendwelche Punkte, sondern das Zusammenspiel von all dem zu begreifen. Weil das ist ja das, womit wir uns herumschlagen. Alles, was wir tun, hat Auswirkungen auf anderes. Und da würde ich eigentlich die größte Herausforderung sehen. Und diese Versuche, jetzt zum Mars zu fliegen oder irgendetwas Neues zu finden, was man jetzt so in diesem alten heroischen Entdeckerstil jetzt erobern kann, sind im Grunde ein bisschen auch eine Flucht davor, sich mit diesem Problem zu befassen, aus meiner Sicht. Ja.
In unserer Sommerreihe über Wendepunkte habe ich heute mit dem Historiker Christian Jostmann gesprochen über Magellan und die Veränderung unseres Weltbildes durch Forschungsreisen. Als erster und bisher einziger arabischsprachiger Schriftsteller hat er den Literaturnobelpreis bekommen, Naguib Mahfouz. Der Ägypter wurde weltberühmt durch seine Kairoer Trilogie, in der er die Geschichte einer Kaufmannsfamilie erzählt, drei Generationen und mit ihr den Wandel der Gesellschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schildert. 1994 ist Mahfouz von einem Islamisten mit einem Messer verletzt worden. Ein Attentat, das seine Schreibfähigkeit deutlich beeinträchtigt hat. Aber er hat weitergeschrieben, bis er dann 2006 gestorben ist, im Alter von 94 Jahren. Noch im Jahr seines Todes hat man in Kairo beschlossen, ihm zu Ehren ein Museum zu errichten. Jetzt ist es eröffnet worden und Cornelia Wegerhoff hat es für uns besucht.
Das hätte Naguib Mahfouz gefallen. Gleich gegenüber vom Eingang zu seinem neuen Museum befindet sich ein Gemüsemarkt, in dem die Händler mit den Hausfrauen um die Tomatenpreise feilschen. Das bunte Treiben in der Kairoer Altstadt hat Naguib Mahfouz immer wieder beschrieben. Nicht weit vom Museum entfernt hat er gelebt.
Dass man durch eine typisch ägyptische Gasse ins Museum gelangt, ist Teil unseres Konzeptes.
So Fathi Abdelwahab vom ägyptischen Kulturministerium.
Naguib Mahfouz hat einfach gelebt und er konnte das Leben der einfachen Ägypter genau in Worte fassen. Inzwischen ist er ein Teil der ägyptischen Identität.
Aulad Haretna, die Kinder unseres Viertels, so lautet der Titel eines der berühmtesten Werke von Naguib Mahfouz, eine Parabel auf die Menschheitsgeschichte. Die Figuren erinnern an Adam, Moses, Jesus und den Propheten Mohammed, Gotteslästerung, so entzürnten sich Islamisten. Den Literaturnobelpreis 1988 empfanden sie als Provokation. Doch für Naguib Mahfouz brachte die Ehrung, wenn auch spät, den internationalen Durchbruch. Eine Collage mit Buchcovern in unzähligen Sprachen hängt im Museum. Bis das jetzt eröffnet wurde, habe es allerdings auch ewig gedauert, wird in Ägypten kritisiert.
Ziemlich lange,
muss der Regierungsbeamte zugeben.
Die Umsetzung der Idee, die schon 2006, kurz nach dem Tod von Naguib Mahfouz kam, hat sich ein bisschen verspätet. Es war auch wichtig, dieses Bauwerk angemessen zu renovieren. Es soll ein schönes Bild sein, das wir Touristen und Einheimischen bieten.
Und sie ist schön, die mehr als 250 Jahre alte Herberge aus der Zeit der Mameluken, in der eine Bibliothek und viele persönliche Gegenstände an Naguib Mahfouz erinnern. Stattlich genug, um den angemessenen Rahmen zu bieten für die vielen Auszeichnungen, die der Ägypter in seinem langen Leben erhalten hat. Er starb mit 94, aber das dreistöckige Gebäude ist durch seine Nachbarschaft eben auch volksnah genug, um seiner Bescheidenheit gerecht zu werden. Und die hölzernen Balkone im Innenhof leuchten im gleichen Blau wie der Lieblingsanzug des Schriftstellers, der ebenfalls in einer Vitrine hängt. Fathi Abdelwahab öffnet eine Tür.
Hier steht der Schreibtisch von Naguib Mahfouz. Im Hintergrund hören Sie seine Stimme. Er erzählt aus seinem Leben. Die heutige Generation soll von ihm lernen.
In Ägyptens Schulen werden von Naguib Mahfouz sozialkritischen Werken nur Ausschnitte gelesen. 34 Romane hat er geschrieben, mehr als 300 Kurzgeschichten, dazu Theaterstücke und Drehbücher. Zum Museum gehört auch ein kleiner Kinosaal. Der große Literat, der den kleinen Leuten so nahe stand, wusste, dass er sie am besten durch die Verfilmungen seiner Bücher erreichen konnte. Der ägyptische Dichter Said al-Kafraoui war mit ihm befreundet.
Naguib Mahfouz, Muassis al-Riwaya al-Arabiya al-Hadith.
Naguib Mahfouz ist der Begründer der modernen arabischen Gesellschaftsliteratur und er war ein Sohn der ägyptischen Gassen. Naguib Mahfouz beschrieb in seinen Romanen genauestens diese kleine Welt und gab einem dabei das einmalige Gefühl, die gesamte Welt zu betrachten.
Die Gesellschaftskritik von Mahfouz und seine harte politische Haltung gegenüber Fundamentalisten und arabisch-nationalistischen Kreisen gefielen jedoch nicht jedem. Ein islamistischer Fanatiker verübte 1994 ein Attentat auf den damals schon 82-Jährigen. Das Museum zeigt die Hefte, in denen er mit der verletzten Hand wieder das Schreiben übte. Naguib Mahfouz ließ es sich auch nicht nehmen, sich bis zuletzt in seinem Viertel unter die Leute zu mischen. Im Café Fischeri, keine 5 Minuten Fußweg vom neuen Museum entfernt, erinnert sich Kellner Abdelrahman bis heute an den berühmten Gast. An der Wand hängen sogar Fotos.
Das war der Platz von Naguib Mahfouz. Auf diesem Stuhl saß er immer. Und dann hat er geschrieben, stundenlang. Zuckergässchen, Palast der Sehnsucht, die Midak-Gasse. Das sind alles Geschichten hier aus unserem Viertel, aus dem wahren Leben, über unser Leben. Und unsere Sorgen.
Im neuen Naguib Mahfouz Museum und in seinem Viertel sind die Erinnerungen an ihn lebendig.
In Kairo gibt es jetzt ein Museum, das dem Literaturnobelpreisträger Naguib Mahfouz gewidmet ist. Das war ein Beitrag von Cornelia Wegerhoff. Zurzeit boomen die Biennalen. Über 300 solche Schauen zeitgenössischer Kunst gibt es mittlerweile. Und egal ob Venedig, Paris, Sao Paulo oder Berlin, sie finden in der Regel an einem Ort statt und es gibt einen Kurator oder eine Kuratorin, die die Künstlerinnen und Künstler dorthin einladen. Ganz anders die Biennale Sur, auf Deutsch Biennale des Südens, die 2017 zum ersten Mal stattgefunden hat. Sie hat zwar einen Ausgangspunkt, die argentinische Hauptstadt Buenos Aires, aber die Kunstschauen der Biennale sind verteilt auf über 40 Städte in 21 Ländern. Um die Teilnahme konnte man sich bewerben. Über 5000 Künstlerinnen und Künstler haben das auch getan und ein international besetztes Gremium hat dann aus ihnen gut 400 ausgewählt. Victoria Eglau mit Einzelheiten.
Am Anfang von Biennale Sur stand die Idee, Kunst und Kultur als Vehikel zu nutzen, um Brücken zwischen den Ländern des Südens und ihren Menschen zu schlagen, sagt Aníbal Josami, Soziologe und Mitgründer der Biennale. Denn in Josamis Heimat Südamerika waren regionale Integrationsprozesse in den vergangenen Jahrzehnten nicht sehr erfolgreich. Ich denke, einer der Gründe war, dass die Nachbarstaaten sich nicht richtig kannten. Die Menschen aus dem Süden wissen weniger übereinander, als sie über Europa oder die USA wissen. Die Idee eines Süd-Süd-Dialogs im Rahmen einer Kunstbiennale entwickelte Aníbal Josami, Rektor der argentinischen Universität UNTREF, gemeinsam mit der Kunsthistorikerin Diana Wechsler. Aber dann wurde ihr Projekt noch anspruchsvoller und selbstbewusster, als sie ursprünglich geplant hatten. Biennale Sur versteht sich heute als globale Biennale aus dem Süden.
Biennale Sur tiene sedes in Italia, in Francia.
Biennale Sur hat auch Standorte in Italien, Frankreich, der Schweiz oder Japan, also an Orten, die geografisch betrachtet nicht zum Süden gehören. Es ist eine grenzüberschreitende Biennale, die Mauern einreißen will. Innovativ ist auch, dass wir offen für alle Themen der zeitgenössischen Kunst sind, statt ein Thema vorzugeben, sagt die künstlerische Direktorin Diana Wechsler. Biennale Sur misst der aktuellen Kunst also quasi den Puls. Diese wiederum reflektiert Themen, die der Gesellschaft unter den Nägeln brennen. Für diese Biennale haben sich mehr als 5000 Projekte aus 82 Ländern beworben. Bei mehr als einem Drittel ging es um die Gender-Thematik im weitesten Sinne. Auch Umwelt-, Migrations- und Exilthemen sind stark vertreten. Ausgewählt hat die Biennale Beiträge ein internationales Kuratorenkomitee nach rein künstlerischen Kriterien. In Metropolen und in der Provinz sind die Arbeiten der 400 Biennale-Teilnehmer zu sehen. Nur einige Beispiele. In Potosí, Bolivien, beschäftigt sich eine lateinamerikanische Kunstschau mit ethnischer und rassischer Diskriminierung. Im schweizerischen Crans-Montana zeigen argentinische Künstler ihre Open-Air-Skulpturen. In Buenos Aires spricht die US-amerikanische Foto- und Videokünstlerin Marta Rosler über ihr politisch-feministisches Werk und der Arte-Povera-Pionier Michelangelo Pistoletto setzt mit einer Installation aus bunt bemalten Plastikflaschen im dreckigen Riachuelo-Fluss ein Zeichen gegen Umweltverschmutzung. In der katholischen Universität Argentiniens wiederum stellen Künstler aus Saudi-Arabien aus.
Es ist ein pequeño gesto que inscribe.
Eine kleine Geste, mit der Biennale Sur sich an der aktuellen Herausforderung in der Welt beteiligt, einen Dialog zwischen Islam und Christentum zu schaffen. Um ihrem Anspruch eines Austauschs zwischen Ländern, Themen und künstlerischen Ausdrucksformen gerecht zu werden, haben die Veranstalter sich bemüht, viele Standorte von Biennale Sur zu vernetzen. Auf Bildschirmen können die Besucher verfolgen, was an anderen Biennale-Orten in der Welt passiert. Es geht uns auch darum, ein neues Publikum anzusprechen, das nichts mit dem traditionellen Kunstpublikum zu tun hat. Und unser Ziel ist, dass die Besucher zwischen den verschiedenen Biennale-Orten interagieren.
Victoria Eglau berichtete über die Biennale Sur, eine Kunstschau mit Veranstaltungen in 21 Ländern. Seit über 30 Jahren schon findet jeden Sommer in Berlin das Festival Tanz im August statt. Dabei dreht sich alles um den zeitgenössischen Tanz. Und am Anfang standen diesmal zwei Werke einer Frau, die gehörte schon zur Avantgarde des Tanzes, als andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Festivals noch gar nicht geboren waren, die Amerikanerin Deborah Hay. Die 78-Jährige hat mit prägenden Figuren wie Merce Cunningham zusammengearbeitet, aber statt wie diese berühmt zu werden, hat sie sich 1970 in eine Kommune nach Vermont zurückgezogen, wo sie keine Aufführungen mehr inszeniert hat, sondern Happenings, nur für die Beteiligten, nicht für Zuschauer. Seit 2001 produziert sie wieder für die Öffentlichkeit. Und neben ihren Werken waren am Eröffnungswochenende von Tanz im August auch noch andere Stücke zu sehen, fast alle von Frauen. Wiebke Hüster berichtet.
Choreografen interessiert die endlosen Möglichkeiten menschlicher Bewegung auszuschöpfen, sie an die Grenzen zu treiben, an die Grenzen des Tempos und des Equilibre. Auf Spitze ist man schneller, auf Spitze kann man gewagtere Haltungen einnehmen, auf Spitze sehen alle Linien noch länger, gestreckter und schöner aus. Das ist die Bedeutung des Satzes »Belly is woman« von Georges Balanchine, gefallen im 20. Jahrhundert. Er hielt Virtuosität eben gerade nicht für einen Selbstzweck, sondern dachte dabei an menschliche Souveränität und Freiheit. War Martha Graham die Pionierin des modernen Tanzes, so waren es anschließend Männer, die den Tanz in die Abstraktion führten, eben Georges Balanchine und Merce Cunningham vornehmlich. Unbestritten ist, dass aus ihren Kollaborationen mit Frauen eine unerhörte Zahl an Meisterwerken entstand. Aber den Stellenwert eines Kunstwerks, seine Bedeutung zu diskutieren, rückt gerade im ästhetischen Diskurs in den Hintergrund. So auch im Tanz. Es geht mehr um eine inkludierende Korrektur der angeblich männlich beherrschten Tanzgeschichte. Wie die Kunstgeschichte und die Literatur richtet die Welt des zeitgenössischen Tanzes insbesondere ihr Augenmerk nun darauf, weibliche Choreografen zu fördern und nach Frauen zu suchen, deren Bedeutung bislang zu wenig bekannt und zu wenig geschätzt ist. Die 78-Jährige, mit deren neuen Choreografien das diesjährige Festival Tanz im August eröffnet wurde, ist eine dieser Frauen, Deborah Hay. In den letzten Jahren waren die postmodernen Ikonen Yvonne Rainer und Trisha Brown geehrt worden. Nun also widmet sich Festivaldirektorin Virve Soutinen mit einer kleinen Werkschau dieser Deborah Hay. Seit 2 Jahrzehnten dauert der Wiederentdeckungsprozess um Hay bereits an. Paris, das seit jeher der amerikanischen Postmoderne im Tanz verpflichtet war, zeigt viel von ihr und William Forsythe regte an, in seiner Tanzdatenbank Motionbank ihr Erbe zu registrieren. Die neuen Arbeiten kühlen die Begeisterung über diese Wiederentdeckung leider sehr ab. Das Solo in der Stille, My Choreographed Body Revisited, zeigt Hay als zagende, zaudernde, umhertastende alte Frau mit Zöpfen, die gelegentlich einen kleinen, indianisch anmutenden Gesang anstimmt. Noch länger zieht sich das Gruppenstück Animals on the Beach hin, dessen Tänzer mit den Armen flattern und von Ort zu Ort tappen, als wären sie Stofftiere, deren Batterien zur Neige gehen. Weiblich ging es am enttäuschenden Eröffnungswochenende weiter. Esther Salamon, die nun, wie Senator Thorsten Wöhler erwähnte, durch kontinuierliche Förderung an Berlin gebunden wird, nahm ihre Mutter mit auf die Tanzfläche und wälzte sich 1,5 Stunden mit ihr in aller Ruhe und kompletter Stille auf dem Boden. Nebeneinander, übereinander, aber immer schön langsam. Das Publikum jedenfalls hatte Zeit, seine eigene Mutterbeziehung gründlich zu überdenken. Wahrscheinlich können sich jetzt viele alte Frauen zu Hause auf etwas gefasst machen. Catherine Godet schickte in The Fading of the Marvelous 2 Frauen und 3 Männer in Unterhosen auf die Bühne, wo sie sich 70 Minuten durch Stripperposen zappelten. Nicola Gunn hingegen hangelte sich ununterbrochen plappernd und in Turnschuhen durch ihr Solo mit Ghetto Blaster.
You're a woman and you're in a foreign country. Belgium. Belgian Fritz, Belgian Waffles, White Beer.
Man weiß nicht, wie es ihr gelingen konnte, unter Virve Soutinens weiblichem Ironie- und Political Correctness-Radar hindurchzufliegen. Hut ab allein dafür!
Wiebke Hüster war das vom Auftakt des Festivals Tanz im August in Berlin. Und die Kulturmeldungen mit Beatrix Novi beginnen jetzt mit einem Filmstart in den USA.
Der nicht stattfand. Der richtige Film zur richtigen Zeit, könnte man meinen, aber The Hunt, die Jagd, wird erstmal nicht in die US-Kinos kommen. Zu deutlich hörte man die Absicht und war verstimmt. Allen voran Donald Trump, der das, seine Worte, liberale Hollywood des Rassismus bezichtigte, sehr schlecht für unser Land. Eigentlich ist es das liberale Hollywood, das mit The Hunt Rassismus und soziale Gräben in den USA auf satirisch überzeichnete Art kenntlich machen will. Anhand einer Story mit viel Schusswaffen. Waffengebrauch natürlich. Es geht um gelangweilte Superreiche, die willkürlich ausgesuchte Opfer aus den unteren Klassen jagen und töten. Weil aber das reale Töten gerade wieder 2-mal stattfand, in Dayton und El Paso, wird die Produktionsfirma eine Anstandsfrist abwarten. Für ein Weilchen ist The Hunt ein Film zur falschen Zeit, was ihm späterhin nicht schaden wird. Am Donnerstag wird Ursula von der Leyen mit dem großen Zapfenstreich als Verteidigungsministerin verabschiedet. Das Ritual wird sonst nur Bundespräsidenten und den Spitzen des Kanzleramts gewährt. Bei solchen Gelegenheiten ist es immer interessant, welche maximal 3 Musikstücke die oder der Geehrte sich persönlich von der Bundeswehrkapelle wünscht. Dass Gerhard Schröder den Abgang mit My Way feierte, ist einleuchtend, ebenso Gustav Heinemanns genereller Verzicht auf Militärmusik. Ursula von der Leyen vertraut auf die großen und innigen Gefühle. Mozarts Ave Verum, Beethovens Ode an die Freude und der Wendehit der Scorpions Wind of Change. Nur wenige große Museen, solche mit über 100.000 Besuchern jährlich, können kostenlos besucht werden. Das größte unter ihnen ist das Museum Folkwang in Essen. Dort ist der Eintritt zur Dauerausstellung seit 2015 frei. Allerdings aufgrund einer Förderung der Krupp-Stiftung und die ist auf 5 Jahre begrenzt. In einem Jahr ist also Schluss. Dass sich in den 4 Jahren bisher die Besucherzahl verdreifacht hat, darunter viele Kinder und Jugendliche, ist ein Argument für die Fortsetzung des Experiments. Das Museum verhandelt deshalb zurzeit mit der Stiftung und der Stadt Essen. Die Ergebnisse stehen noch aus. Die Sprecherin der Stiftung allerdings äußerte gegenüber der dpa bereits, das Projekt werde positiv bewertet.
Vielen Dank, Beatrix Novi. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Klimapolitik der Union. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.